Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier auf der Frostcon was erzählen darf zum Umweltzeichen Blauer Engel für ressourcen- und energieeffiziente Software. Ich kann mich kurz selbst vorstellen. Ich bin Stefan Kreuer, bin freiberuflich tätig als IT-Berater, Softwareentwickler, verschiedene ehrenamtliche Funktionen im Bereich nachhaltiger Digitalisierung und unter anderem auch benannt vom Umweltbundesamt als Auditor im Prozess dieses Umweltzeichens, der Vergabe dieses Umweltzeichens. Was genau die Aufgabe des Auditors da ist, komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Zunächst mal der blaue Engel. Einfach mal reingefragt in die Menge, wer kennt das Umweltzeichen Blauer Engel? Das sind fast alle. Ist auch eigentlich kein Wunder, der blaue Engel als Umweltzeichen seit 1978, also in ein paar Jahren schon 50-jähriges Bestehen, ist das Umweltzeichen der Bundesregierung, was einfach schon wahnsinnig lange existiert, sehr etabliert ist, sehr renommiert auch ist, also einfach wirklich auch ein Kriterium, was für Verbraucherinnen ein einfaches Umweltzeichen ist, wo man seine Entscheidung, was Produktauswahl angeht, häufig richtet. Die meisten kennen es allerdings wahrscheinlich eher aus von Produkten wie Toilettenpapier oder Schreibblocks oder Kopierpapier oder Farben im Baumarkt, solchen Dingen. Nicht so sehr von Software. Es gibt insgesamt kurze Informationen dazu. Also hier stehen vier Logos, die sind alle involviert in dem Prozess mit dem blauen Engel. Zeicheneigentümer ist das Bundesumweltministerium. Das Umweltbundesamt begleitet das Ganze mit wissenschaftlicher Expertise, um die Kriterien auch sauber zu definieren, nachdem die Vergabe des Zeichens dann erfolgt. Die Jury Umweltzeichen ist ein Gremium, was dann letztendlich die Entscheidungen trifft, welche Produktkategorien und so weiter aufgenommen werden. Und das RAL ist eine unabhängige Zertifizierungsorganisation, die letztendlich die Zeichenvergabe macht, durchführt. Es gibt über 65.000 Produkte von 1.600 Unternehmen, die ausgezeichnet sind bisher. Und das ist halt auch der Grund oder das trägt halt auch dazu bei, dass es so bekannt ist, dass es so etabliert ist, so renommiert ist. Es soll helfen, umweltschonende Produkte und Dienstleistungen auszuzeichnen, damit, ja, wie gesagt, die Verbraucherinnen einfach ein einfaches Kriterium haben, wo sie sich dran orientieren können, wenn sie den Vergleich haben zwischen verschiedenen Produkten, welches ist denn vielleicht das umweltschonendere. Soll entsprechend eine verlässliche Orientierung geben. Wie gesagt, es ist sehr bekannt, aber nicht für Software. Für Software selbst innerhalb der Community, der Softwareentwickler oder der Softwarefirmen ist dieses Umweltzeichen bisher so gut wie gar nicht bekannt. Es hat erstmal einen einfachen Grund. Es ist noch nicht so alt wie der blaue Engel selber, sondern es ist erst 2020 eingeführt worden. Und in der ersten Version war es tatsächlich auch nur für Desktop-Anwendungen, was natürlich eine sehr starke Einschränkung war. Also alles, was irgendwie mit Internet zu tun hatte, irgendwo eine Cloud-Anbindung, irgendwas hatte, war in der ersten Version ausgenommen. Und seit 2024 haben wir neue Kriterien und neue Zulassungsunterlagen, die halt auch Serveranwendungen, Mobile Apps und auch jede Kombination daraus sozusagen zulassen, also auch Client-Server-Anwendungen und so weiter. Ein anderer Punkt, wo ich von ausgehe, was halt auch das Umweltzeichen Blauer Engel für Software ein bisschen schwieriger gestaltet als für andere Produkte, ist natürlich auch, die Vergleichbarkeit ist nicht so einfach. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme Kühlschränke, dann ist so ein Kühlschrank im Prinzip eigentlich immer das Gleiche. Das ist irgendwie so eine Kiste mit hinten einem Kühlaggregat und ein bisschen Isolierung. Und die kann man natürlich wahnsinnig gut vergleichen gegeneinander, wer da energetisch besser ist, wer von den Materialien vielleicht umweltschonender unterwegs ist. Software ist natürlich, wow, ein weites Feld von einem kleinen Skript bis hin zu irgendwelchen Large Language Models. Also alles ist irgendwie Software, und da so ein dafür Kriterien zu definieren, ist natürlich nicht ganz so einfach. Deshalb auch der Grund, weshalb man angefangen hatte, einfach nur mit Desktop-Anwendungen, um einfach mal so ein bisschen das einzuschränken. Aber wie gesagt, mittlerweile ist es erweitert worden. Und man findet alle Informationen dazu, also auch die Vergabekriterien, über die ich jetzt auch gleich sprechen werde, die findet man hier auf dieser Internetseite vom Blauen Engel. Das ist die Kategorie UZ215. Wie gesagt, es gibt sehr viele Produktkategorien und Software ist UZ215. Auszeichnung bisher, ich habe sie hier mal aufgeführt, und das ist die vollständige Liste, ist noch nicht sehr umfangreich. Das muss man ganz klar sehen. Wir haben unter den Kriterien, die 2020 definiert wurden, gab es tatsächlich sogar nur einen einzigen Kandidaten, KDE Ocular, also aus dem KDE-Umfeld, ein Open-Source-Dokumenten-Viewer, Dazu seit 2024, wie gesagt, mit den neuen Kriterien, haben wir jetzt noch weitere 3 Auszeichnungen dazu bekommen, wobei man jetzt sagen muss, das ist ein sehr spezielles Tool von der Firma Green Coding Solutions in Berlin, die auch gleichzeitig Messlabor sind und auch im Rahmen dieser Kriterien halt auch aktiv sind, die so ein bisschen auch, ich sage einfach mal, ihr eigenes Tool sozusagen als Testkaninchen so ungefähr auch durch diesen Prozess geschoben haben, um zu gucken, ob das funktioniert. Also eine sehr spezielle Anwendung, die jetzt nicht für den normalen Standard-User verwendet wird. Das ist eine Anwendung von der Firma Neuland in Bremen. Das ist eine Suche, die sie selber einsetzen im Rahmen von Shop-Lösungen, die sie entwickeln. Und ja, Nextcloud, das ist wahrscheinlich hier der Kandidat, der am bekanntesten sein dürfte. Und da sind wir auch sehr glücklich, dass wir da jetzt, das ist noch nicht so sehr lange, dass wir jetzt da auch wirklich eine Software mit einem Namen sozusagen haben, mit einem bekannten Namen haben. Es ist auch eine weitere Software gerade durchs Audit gelaufen, erfolgreich, kann ich sagen, die auch hier auf der Frostcon, die auch hier einen Vortrag und einen Stand haben. Also da kommt demnächst noch jemand dazu. Voraussichtlich. Was auffallend ist, und es ist nicht wirklich sehr auffallend, weil ich werde im weiteren Vortrag werde ich gleich auf die Kriterien eingehen. Was sind die Kriterien, um diesen blauen Engel, um dieses Umweltzeichen zu bekommen für eine Software? Diese Kriterien sind sehr passend für Open Source. Es ist nicht zwingend. Holmes ist nicht Open Source, das ist proprietär. die aber 3 von 4, ist nicht repräsentativ sicherlich, aber es ist aber auch auf deiner Seite für mich kein Zufall, dass wir hier 3 von 4 Open Source Lösungen haben. Und auch, wie gesagt, die ich gerade nannte, die vielleicht jetzt demnächst noch dazukommt, ist auch Open Source. Also das ist aus meiner Sicht kein Zufall, weil gewisse Ideen und gewisse Kriterien halt wirklich mit Open Source gut einhergehen. Und ich werde da gleich bei den Kriterien auch nochmal drauf eingehen. Ich hatte es vorhin gerade schon mal gesagt, dass am Anfang in den Kriterien für 2020 nur Desktop-Anwendungen eingeschlossen waren, also andere Anwendungen konnten das gar nicht bekommen. Das hat sich mittlerweile geändert. Wie ist der Geltungsbereich der aktuelle? Es kann Software kann dieses Umweltzeichen bekommen, die auf Endgeräten oder Servern installiert werden können. Endgeräte oder Server, also im Prinzip eigentlich alles. Also was natürlich nicht eingeschlossen ist, ist irgendwelche Embedded Software, irgendwelche Software, die in irgendwelchen Geräten im Drucker oder in anderer Hardware embedded ist, die ist nicht enthalten, also die kann nicht ausgezeichnet werden. Dann gibt es hier ein Kriterium, das klingt erstmal ein bisschen weich, ist es vielleicht auch, aber der Energieverbrauch muss zumindest 90% auf meinem PC, Desktop, PC, Laptop, was auch immer, auf dem Server oder auf dem Mobile Device entfallen. Was bleibt dann noch übrig? Es bleibt vor allem die Cloud übrig. Also die Cloud, die bei irgendwelchen Hyperscalern ist, wo ich keinen Zugriff drauf habe, wo ich nichts messen kann, wo ich nicht weiß, was da wirklich passiert. Das sozusagen ist ausgeschlossen. Wir kommen da gleich drauf, weil ein großes Kriterium im Rahmen dieser Vergabe ist auch die Messung. Die Messung des Energieverbrauchs, die Messung des Ressourcenverbrauchs. Und wenn ich etwas nicht messen kann, und das ist beispielsweise bei Hyperscalern der Fall, da weiß ich nicht, was da passiert, da kann ich nichts messen, da kriege ich noch nicht mal irgendwelche verlässlichen Angaben, dann ist es damit ausgeschlossen. Man hat es aber auch nur auf 90% gesetzt, nicht auf 100%, weil man gesagt hat, okay, wir lassen uns zumindest noch diese Lücke offen, weil wir haben mitunter einfach, das ist einfach ein pragmatischer Ansatz, weil wir haben bei Software mitunter einfach Libraries oder irgendwie die mit eingebunden sind, die laufen halt irgendwo auf irgendwelchen Content Networks oder wo ich halt vielleicht keinen direkten Zugriff drauf habe und wo ich auch vielleicht keine Aussage zu machen kann, die aber als Library irgendwo in der Software mit drin ist, die nachweislich aber also weit unter 10% liegt, also die nicht der wesentliche Kern der Software sind, sondern einfach nur irgendwo laufen. Jetzt, wenn man das hier auf 100% gesetzt hätte, dann wäre das auch alles ausgeschlossen. Dann dürfte also keine einzige Codezeile irgendwo laufen, die man nicht unter Kontrolle hat. Und das ist heutzutage einfach nicht mehr wirklich sehr realistisch. Deshalb hat man diese 90% gesetzt. Ob man das jetzt so streng messen kann, weil diese 10%, die ich ja damit einbeziehe, sind ja gerade die ich nicht messen kann. Das kann man hinterher nur mit Plausibilitätsbetrachtungen versuchen zu begründen und zu entscheiden. Aber wenn es hart auf hart kommt, kann man es natürlich nicht messen, wirklich. Wie gesagt, der Energieverbrauch, mindestens 90%, muss messbar sein. Das ist halt einfach wirklich das Entscheidende, das Wichtige. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt da hinzu. Natürlich müsste man eigentlich bei Software, wenn man den kompletten Lifecycle betrachtet, dann ist natürlich auch die Herstellung, die Programmierung der Software natürlich auch etwas, was zum Energieverbrauch, zum Ressourcenverbrauch beiträgt. Wird aber hier sozusagen vernachlässigt, weil es im Normalfall, wenn es wirklich eine erfolgreiche Software ist, sage ich mal, die auch wirklich genutzt wird, dann sollte dieser Anteil geringer sein als der hinterher durch die Nutzung der Software über ein Jahr entsteht. Weiß nicht, ist das klar? Also das ist so die Annahme, dass alles, was an Energieaufwand reingesteckt wurde, um die Software zu entwickeln, dass das im Endeffekt vernachlässigbar ist. Das hängt natürlich extrem davon ab, wie die Software hinterher genutzt wird. Das ist ganz richtig, das hängt extrem davon ab. Einer der wesentlichen Gründe, warum man das hier so mit reingenommen hat, zielt natürlich auch ein bisschen auf KI ab. Wo man natürlich gerade bei KI natürlich sagt, okay, da ist der Trainingsaufwand, der reingesteckt werden muss, einfach enorm. Und da ist dieses Kriterium sicherlich nicht mehr erfüllt. Also, aber auch das ist natürlich letztendlich so ein bisschen, muss man mit Plausibilitäten betrachten. Klar ist allerdings, wir betrachten nicht den Aufwand, der sozusagen in die Entwicklung der Software gesteckt wurde. Was wird bei den Kriterien berücksichtigt? Oder was, wenn man jetzt, wenn ihr hier jetzt daran interessiert wärt, das für eure Software das Umweltzeichen im blauen Engel zu bekommen, was sind die Kriterien, die dabei berücksichtigt werden und die man sich da anguckt? Also wir können das in drei Kategorien grob unterteilen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt ist diese Ressourcen- und Energieeffizienz. Das steckt ja auch schon im Titel eigentlich drin, Ressourcen- und energieeffiziente Software. Dazu kommt allerdings dann auch noch die Hardware-Nutzungsdauer, also Stichwort Obsoleszenz, dass wir nicht durch Softwareentwicklung in eine softwareinduzierte Hardware-Obsoleszenz laufen, dass die User permanent neue Hardware anschaffen müssen, damit die Software noch läuft. Das sollte auch vermieden werden, weil auch das ist ein Nachhaltigkeitskriterium. Und die Nutzungsautonomie. Nutzungsautonomie, also auch aus Sicht des Users, dass er auch die komplette Kontrolle darüber hat, wie er die Software nutzt oder ob er eine andere Software nutzen will. Auch da gehe ich im Detail gleich drauf ein. Ressourcen- und Energieeffizienz. Und das ist wahrscheinlich, also zumindest von dem, was man einreichen muss hinterher für das Audit, ist das wahrscheinlich schon das Umfangreichste, dass man angefangen mit den minimalen Systemvoraussetzungen, das kennt man, minimale Systemvoraussetzungen, das wird ja meistens häufig bei Software angegeben, was brauche ich wirklich an Hardware, damit meine Software vernünftig läuft. Das muss man auch hier angeben. Aber was man hier auch angeben muss, und das ist ganz wesentlich und ganz wichtig, und nicht nur angeben, man muss es wirklich messen. Das muss alles gemessen werden. Und das ist bis jetzt etwas, was bei Software halt so gut wie nie gemacht wird, dass wirklich angegeben wird, wie hoch ist denn meine elektrische Leistungsaufnahme, wenn die Software läuft? Wie viel Strom verbraucht die denn wirklich? Also natürlich, die Software verbraucht keinen Strom, es ist die Hardware, die den Strom verbraucht, aber die Software induziert den Stromverbrauch. Wie groß ist die elektrische Leistungsaufnahme durch den Betrieb meiner Software? Wie groß ist die Prozessorauslastung? Ich gebe zwar irgendwelche minimalen Systemvoraussetzungen an, aber wirklich mal messen. Wirklich messen, wie groß ist die Prozessorauslastung auf einem definierten System. Wie groß ist die Arbeitsspeicherbelegung, wie Permanentspeicher, beanspruchte Bandbreite und so weiter. Das alles wirklich messen. Und zwar messen auf verschiedenen typischen Nutzungsszenarien. Nutzungsszenarien sind Dinge, die man vor der Messung festlegt, wo man sich darauf verständigt. dass das typische Nutzungsszenarien sind und wo man dann für 3, 4 Nutzungsszenarien das durchmisst. Nutzungsszenario könnte beispielsweise sein, wenn man jetzt eine Textverarbeitung nimmt, einfaches Beispiel, dann wäre ein typisches Nutzungsszenario, der User öffnet ein neues Dokument, schreibt einen Text rein, formatiert den Text, speichert das Dokument ab, beendet die Software wieder. Das könnte ein typisches Nutzungsszenario für eine Textverarbeitung sein, wo man sich dann darauf verständigt, dass man so 3, 4 Nutzungsszenarien hat, die typische Use Cases abdecken und die dann wirklich dokumentiert durchmisst. Durchmisst, indem man zunächst mal die Grundlast misst. Die Grundlast ist also die Last des Systems, des nackten Systems, wo man natürlich auch auf dem Messsystem gucken muss, dass man nicht noch irgendwelche 1000 Sachen im Hintergrund laufen hat, also keine Virenscanner und so weiter, sondern wirklich ein nacktes System. Wie groß ist die Grundlast also, damit man das hinterher sozusagen abziehen kann von dem, was man bei den Nutzungsszenarien misst, weil das ist ja der Offset, den der Rechner auch ohne die Software braucht. Dann misst man die Leerlauflast. Die Leerlauflast ist wirklich, wenn die Software gestartet wird, aber der User noch nichts macht. Software ist nur gestartet und idelt sozusagen vor sich hin. Also um das Beispiel Textverarbeitung nochmal zu nehmen. Textverarbeitung ist gestartet und ist offen für den User. Aber der User macht noch nichts. Auch das misst man. Und dann misst man, wie gesagt, diese Nutzungsszenarien, auf die man sich verständigt hat, und misst wirklich mal durch. Auch über die verschiedenen, also wirklich über diese Zeitleiste auch, wirklich sauber dokumentiert, sauber gemessen, wie hoch ist die Leistungsaufnahme, wenn das Dokument geöffnet wird, wie hoch ist die Leistungsaufnahme, wenn der User da was reinschreibt, wie hoch ist die Leistungsaufnahme, wenn das Dokument abgespeichert wird. Und auch die ganzen Ressourcenauslastungen. Wie hoch sind die in diesen einzelnen Schritten des Nutzungsszenarios? Dass man das wirklich mal sauber durchmisst, und das ist auch mitunter tatsächlich nicht ganz einfach, das sauber zu machen, und das dann hinterher auch wirklich mit angibt. Das ist wirklich eine der wesentlichen Grundlagen auch für diese Zeichenvergabe, weil diese Werte werden auch mit veröffentlicht. Und das ist sozusagen anders als früher, wo es sowas noch, also mir ist kein Fall bekannt in der Vergangenheit, wo ich zu einer Software mal solche Werte gefunden hätte. Dass eine Software wirklich das mal angibt und transparent darstellt, meine Software verbraucht so viel Leistung. Das ist also, insofern ist das eine ganz neue Herangehensweise, dass man sagt, wir wollen das transparent darstellen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, und die Frage kommt sowieso, was sind denn jetzt die Grenzwerte für die Vergabe des Umweltzeichens? Gibt es Grenzwerte, wenn die Software sehr viel Ressourcen verbraucht, sehr viel Arbeitsspeicher, sehr viel Stromverbrauch hat? Gibt es da irgendwo Grenzwerte? Nein, die gibt es nicht. Die gibt es nicht, und es hat einen sehr guten und einfachen Grund. Wir sind nicht in der Lage, bis heute vernünftige Werte dazu zu definieren. Wie gesagt, weil es geht um Software von bis. Und natürlich verbraucht irgendwo ein kleines Skript, verbraucht natürlich weniger Ressourcen im Normalfall, als wenn ich irgendwo ein CAD-Programm habe, was irgendwie auf meinem Desktop irgendwie die Prozessor zum Glühen bringt. Also es ist bis heute natürlich nicht möglich, wirklich dafür vernünftige Grenzwerte sozusagen zu finden und zu definieren. Weil man einfach, wir vergleichen hier halt nicht einfach immer nur Kühlschränke, wo man das vielleicht machen könnte und auch macht, sondern wir vergleichen Software. Und das ist, und allein schon die, was ich hier vorhin als Beispiele hatte, das waren auch schon allein so unterschiedliche Softwareprodukte, wahnsinnig schwer zu vergleichen. Wenn man jetzt sagt, oh, die einen verbrauchen aber deutlich mehr Strom als die anderen, ja, aber das ist ja vielleicht auch eine ganz andere Software, die halt auch was ganz anderes macht. Also es gibt, wie gesagt, im Moment, vielleicht ändert sich es irgendwann mal, aber im Moment gibt es hier keine Grenzwerte sozusagen, die man nicht durchbrechen darf. Man muss natürlich, wie gesagt, es wird aber alles transparent dargestellt und alle Werte werden mit veröffentlicht. Das heißt, wenn hier jemand besonders schlecht ist, dann würde das auch dementsprechend mit bewertet. Und es kommen ja noch ein paar andere Kriterien hinzu. Wir haben die potenzielle Hardware-Nutzungsdauer. Das ist dieser Aspekt, dass man halt vermeiden möchte, dass durch die Software, durch die Weiterentwicklung der Software oder dadurch, dass man im Bloat die Software mit immer mehr Features aufbläht, dass man da immer in diese Situation kommt, wie wir es heute halt leider so häufig haben, dass die Hardware halt veraltet ist und nicht mehr genutzt werden kann, nur aufgrund der Software. Aktuelles Beispiel Windows 11, wo wir ganz viele alte Rechner aussortieren müssen, weil Windows 11 einfach da nicht mehr drauf lauffähig ist. Genau das soll natürlich verhindert werden. Auch da muss man ganz klar sagen, es lässt sich natürlich nicht hundertprozentig verhindern, weil letztendlich ist es natürlich auch Teil der Gesamtentwicklung, irgendwo, dass Rechner sich weiterentwickeln, dass Software sich weiterentwickelt. Aber auch hier der Wunsch natürlich, das entsprechend zu mäßigen und einzudämmen. Und dafür gibt es dann hier das Kriterium, dass die Software, dass der Nachweis erbracht werden muss, dass die Software auch auf einem 5 Jahre alten System läuft. Und es muss nicht nur irgendwo hingeschrieben werden, sondern es muss auch da wirklich der Nachweis erbracht werden. Es muss wirklich da einfach mal drauf laufen und gezeigt werden, dass es auf einer 5 Jahre alten Hardware läuft. Also 5 Jahre heißt in dem Fall eine Hardware, wo man halt nachweisen kann, dass das eine marktübliche aktuelle Hardware vor 5 Jahren war, vom Prozessor und so weiter. Dass man das also, wie gesagt, das, ja? Ich wiederhole die Frage einmal kurz. Die Frage ist also, wie ist marktüblich definiert? Ja, marktüblich ist genauso definiert wie üblich, so wie man auch State of the Art definiert. Also das ist natürlich immer so Betrachtung, wo man letztendlich den Auditor auch überzeugen muss, dass das ein System war, wie man es vor 5 Jahren hatte. Wenn der Auditor hinterher nicht überzeugt ist davon und sagt, der Prozessor, den gab es aber erst vor 3 Jahren, dann der ist erst vor 3 Jahren rausgekommen, dann kann es kein System sein, was 5 Jahre alt ist. Also es richtet sich natürlich wahnsinnig viel in der Betrachtung nach den Prozessoren. Die Prozessoren sind natürlich eins der Kriterien, was natürlich ganz schnell das Alter der Hardware mit definiert. Aber da guckt man sich dann wirklich an, diese Komponenten, die da drin sind in dem System, wann sind die auf den Markt gekommen, wann sind die erschienen und kann dieses System wirklich vor 5 Jahren sozusagen beim Mediamarkt gekauft worden sein oder nicht? Ups. Ja? Auch hier wiederhole ich nochmal die Frage, ob bei der Betrachtung eines 5 Jahre alten Systems auch die veraltete Energieeffizienz berücksichtigt wird. Nicht explizit. Also es wird hier wirklich geguckt, ist es ein System, wie es das vor 5 Jahren gab. Man muss natürlich auch ganz klar dazu sagen, auch da gibt es natürlich einen gewissen Spielraum. Also ich könnte mir theoretisch vorstellen, natürlich, dass es im Zweifelsfall vielleicht auch ein 5 Jahre altes System gibt, auf dem das nicht läuft, und ein anderes 5 Jahre altes System gibt, auf dem es läuft. Also wäre jetzt ein Sonderfall, würde ich sagen, aber theoretisch denkbar natürlich. Und man muss hier wirklich nachweisen, dass es auf einem 5 Jahre alten System läuft. Man hat da schon die freie Wahl, auch zu sagen, ich habe hier ein 5 Jahre altes System, ich kann den Auditor überzeugen, dass das ein 5 Jahre altes System ist, und auf dem System läuft es. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass es auf jedem System läuft, aber auf dem konkreten läuft es. Und wie die Energieeffizienz da aussah, das wird nicht betrachtet. Wie das übrigens auch, was übrigens auch zu den Messungen zu sagen ist, auch diese Messungen sind natürlich insofern, die müssen auf einem Messsystem durchgeführt werden. Das muss dokumentiert werden, also auch da muss genau dokumentiert werden, wie die Komponenten des Messsystems sind, auch welche Hardware-Komponenten da eingesetzt wurden, auf was für einem System das gelaufen ist, wie es gemessen wurde und so weiter. Das muss alles dokumentiert werden, damit das alles transparent ist. Aber auch da ist natürlich eine gewisse Bandbreite an Möglichkeiten, weil man kann sich ja schon vorstellen, dass eine Prozessorauslastung, dass ein Arbeitsspeicher, eine Arbeitsspeichernutzung auf unterschiedlichen Systemen vielleicht auch mal ein bisschen unterschiedlich sein kann. Also die muss ja auch nicht immer auf jedem System gleich sein. Man dokumentiert es auf dem System, einschließlich dieser Komponenten hat man das gemessen. Und das wird dokumentiert und transparent dargestellt. Wie gesagt, es kann natürlich auf einem anderen System auch andere Werte liefern. Das ist bei Messungen grundsätzlich natürlich so, auch in der Wissenschaft. Wenn man etwas misst, muss man darstellen, wie man es gemessen hat, in welchem Zusammenhang man es gemessen hat, auf welchen Geräten man es gemessen hat. Und das ist dann auch nachvollziehbar und darstellbar. Der dritte Teil der Kriterien bezieht sich auf die sogenannte Nutzungsautonomie, die nachgewiesen werden muss. Da sind verschiedene Aspekte, die hier enthalten sind. Die müssen im Großen und Ganzen auch nur dokumentiert werden und bestätigt werden sozusagen. Da muss nichts gemessen werden in dem Sinne. Das fängt an mit Datenformaten. Hier sind, wie gesagt, es geht um Nutzungsautonomie. Es soll halt für die Nutzenden keine Abhängigkeiten geschaffen werden. Bezüglich Datenformate heißt das natürlich offene Datenformate. Keine proprietären Datenformate, womit man so seine Software wieder so schön einkapseln kann und man verhindert, dass man einen Softwarewechsel durchführt, weil die Datenformate das nicht zulassen. Nein. Es sind offene Datenformate gefordert. Auch das spricht natürlich wieder sehr viel für den Open-Source-Gedanken. Auch Transparenz, Schnittstellen müssen offengelegt sein, damit auch hier gegebenenfalls andere Komponenten andocken können, die Software auch von anderen Komponenten genutzt werden kann. Dass man also auch alles transparent darstellt und nicht irgendwo in so einem schwarzen Loch irgendwelche Dinge passieren, von denen kein Mensch weiß, was da passiert. Der Quellcode als solches muss nicht offengelegt werden. Das ist kein Kriterium. Wir haben es ja vorhin auch gesehen bei den 4 Softwaren, die bisher das Umweltzeichen bekommen haben, war auch eine proprietäre dabei. Also der Quellcode muss nicht offen sein. Aber wie gesagt, alles drumherum, Schnittstellen, Datenformate, alles muss offen und auch dokumentiert sein. Kontinuität. Es muss sichergestellt sein, dass Sicherheitsupdates, kostenlose Sicherheitsupdates auf einen bestimmten Zeitraum, und ich muss jetzt lügen, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, ich glaube 5 Jahre, dass auch Sicherheitsupdates auf die nächsten 5 Jahre sichergestellt sind. Kostenlos. Modularität ist gewünscht. Ich sage gewünscht. weil natürlich ist es eine relative Sache. Man möchte lieber eine Software haben, die, auch wenn sie vielleicht viele Features besitzt, dann aber tatsächlich dem User die Möglichkeit einräumt, auch das Modular zu nutzen, was er wirklich braucht und nicht sich das große Paket immer runterladen muss, obwohl er da eigentlich nur das haben möchte. Also, dass man da eher auf Modularität setzt. Das ist aber durchaus ein weiches Kriterium. Die Installierbarkeit ist natürlich gefordert. Das heißt, das, was man ja auch so häufig hat, dass die Software auch wirklich rückstandsfrei komplett deinstalliert werden kann. Und das auch natürlich, auch das hat wieder mit diesen offenen Formaten zu tun, dass man natürlich auch überhaupt als Benutzer die Möglichkeit hat, aus dieser Software sozusagen wieder rauszukommen. Also, dass man da nicht auch irgendwo drin steckt, weil man halt irgendwo Daten da drin hat, die man nicht rausbekommt, dass man darauf sozusagen auf alle Zeiten gefesselt ist an diese Software, weil man sonst seine Daten verliert oder solche Geschichten. Werbefreiheit, gut, das ist auch ein ganz klares Kriterium, dass sich die Finanzierung dieser Software sozusagen nicht durch permanente Einblendung von Werbung passieren darf. Und Vermeidung von Tracking. Hier steht nur Vermeidung, weil es natürlich auch die Fälle zulässt, wo Tracking vielleicht tatsächlich ein Feature der Software ist. Es gibt ja durchaus auch Software, wo es im Wesentlichen um Tracking geht. Und da könnte man jetzt kaum das Tracking ausschließen. Beziehungsweise, was auch durchaus erlaubt ist, ist natürlich ein Tracking, wenn es offen und transparent dargestellt ist, was im Sinne der Qualitätssicherung der Software vielleicht verwendet wird. Das ist durchaus, wie gesagt, wenn es offen und transparent dargestellt ist und nicht irgendwo versteckt passiert, auch durchaus okay. Okay, ich wiederhole die Frage auch nochmal. Die Frage war, ob sich dieser blaue Engel halt nur vergeben werden kann für neue Software oder halt auch für alte Software, weil alte Software ja eigentlich meistens diese Kriterien meistens immer schon erfüllt. Also das sind ja teilweise Sachen, wenn ich das richtig verstehe, das sind ja teilweise so Aspekte, die heutzutage mehr gekommen sind, ne? Also ja, genau. Also es gibt kein Kriterium oder keine Angabe im Kriterienkatalog, der sagt, auf was für eine Software, also vom Alter her, sich das beziehen darf. Es ist natürlich klar, dass diese Messungen, diese Angaben, diese Kriterien sich auf das Produkt beziehen, was man sozusagen, wofür man den Antrag stellt. Und natürlich, ich meine, wir wissen, es gibt keine alte Software, es gibt höchstens alte Software in neuen Versionen. Also, ich meine, Nextcloud, was wir ja vorhin hatten, Nextcloud ist auch durchaus, ja, hat ja schon ein gewisses Alter. Aber natürlich zertifiziert wurde die aktuelle Version und nicht eine Version von 2015. Ne, gab es noch nicht, ne? Oder? Ich weiß nicht, aber 2017, 2018, egal. Also das Zeichen wurde natürlich vergeben für die aktuelle Version. Und ob das jetzt eine alte Software ist oder eine neue Software, aber die Vergabe ist für die aktuelle Version erfolgt. Wobei, also theoretisch, es würde jetzt irgendwie keinen Sinn machen, weil ich meine, die alte Version wird ja auch nicht mehr wirklich aktiv vermarktet. Also insofern ist, glaube ich, eher so eine theoretische Frage, oder?
Nee, ist ganz praktisch. Also würde ich so sehen. Ich war ganz überrascht, dass ich hier OpenOffice gesehen habe und dachte mir, ja, eigentlich haben wir OpenOffice, in der Folge LibreOffice. Und ja. Das im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern, da würde man sagen, OpenOffice war deutlich performanter als LibreOffice, ältere Software. Mhm. Tendenziell im Vergleich absolut blauer Engel, würde ich nach den Kriterien, bis natürlich auf die Updates.
Ja, also wie gesagt, natürlich das eine, was wir vorhin gesehen hatten, kostenlose Sicherheitsupdates, sowas zum Beispiel muss ja auch sichergestellt sein. Ich sag mal, insofern wäre ich schon ein bisschen vorsichtig, wenn jemand da mit einer 3-4 Jahre alten Software um die Ecke kommt, würde ich ja erstmal auch vermuten, ist das denn überhaupt alles noch so sicherheitstechnisch alles noch so auf dem neuesten Stand? Ja, aber explizit gibt es tatsächlich dazu kein Kriterium. Aber, und das geht ein bisschen in die Richtung, aber natürlich sind wir hier in einer Branche unterwegs oder in einem Umfeld unterwegs, wo natürlich unsere Produkte extrem von Aktualisierungen geprägt sind. Also natürlich ist es der absolute Normalfall, dass jede Software irgendwie permanent mit einem Update kommt. Und die Frage ist halt, wie verhält es sich mit der Vergabe dieses Umweltzeichens halt im Hinblick auf Updates? Da gibt es auch relativ klare Aussagen zu. Die Änderung der Software darf nicht dazu führen, dass die Hardware ausgetauscht werden muss. Das heißt, wenn jetzt ein Update kommt, dieser Software, dann kann das nicht sein, dass jetzt ein neuer Prozessor gefordert ist. In dem Moment müsste man den Prozess sozusagen für die Zeichenvergabe wieder neu durchlaufen. Also kleine Veränderungen, kein Problem. Große Veränderungen, die wirklich neue Hardware erfordern, geht so einfach nicht. Diese Messung, die wir vorhin gesehen haben, Ressourcen, Energieverbrauch, müssen sowieso alle 12 Monate neu erfolgen. Also vorausgesetzt, dass natürlich da auch ein regelmäßiges Update der Software erfolgt. Muss man nicht mit jedem Update die Messung neu machen, aber man muss sie nach 12 Monaten neu machen. Und Messwerte dürfen nur um ca. 10% maximal steigen. Also wenn dann die neue Messung gemacht wird und die Messwerte liegen auf einmal 50% höher als bei der vorherigen Messung, ein Jahr vorher, dann würde das wohl auch die Zurücknahme des Zeichens geben sein. Weil das darf nicht sein. Es sei denn, man hat eine Begründung, warum das so ist. Und dann geht es wieder um Plausibilitäten und darum, Menschen zu überzeugen, dass das okay ist oder nicht okay ist. Das heißt also auch, das ist geregelt, dass man, wie gesagt, Normalfall bei Software ist halt, dass man ja regelmäßig mit Updates läuft. Das heißt, man muss auch regelmäßig immer wieder in diese Messung gehen. Ansonsten behält man natürlich den blauen Engel für, ich glaube, 3 Jahre oder sowas ist es im Moment. Wenn man für seine Software den blauen Engel anstrebt, was ist der Prozess oder wie geht man das konkret an? Der Antragsteller, die Antragstellerin, also die Person, die Software hat, Eigentümer der Software, muss sich bei der RAL GmbH registrieren. Dann muss man die Messungen durchführen, die ich vorhin beschrieben habe, also die Messung des Energieverbrauchs, des Ressourcenverbrauchs über die verschiedenen Nutzungsszenarien. Oder da war am Ende der Folie auch noch so ein Fall, man kann auch so Langzeitmessungen machen, wenn man eine Serversoftware im Produktiveinsatz im Rechenzentrum hat. Bin ich jetzt im Detail nicht drauf eingegangen, aber der Normalfall sind die Nutzungsszenarien. Das muss man messen oder, ich habe es hier bewusst mit hingeschrieben, man beauftragt ein Messlabor, was ich eigentlich empfehlen würde, weil es ist wirklich nicht ganz einfach, wenn man das noch nie gemacht hat, wirklich diese Messungen sauber durchzuführen. Davon abgesehen, dass man sich die entsprechende Hardware auch erstmal anschaffen muss. Aber man kann sie auch natürlich auch selber durchführen, wenn man das kann und wenn man sich das zutraut. Die ganzen vollständigen Unterlagen, also die ganzen Messungen und die ganzen Erklärungen und Angaben zu diesen verschiedenen Kriterien, die wir jetzt vorhin gesehen haben, das wird alles dem Auditor oder der Auditorin vorgelegt. Da gibt es auf der Internetseite, die ich ganz am Anfang gezeigt hatte, Blauer Engel Software, da gibt es diese ganzen Kriterien, die ich jetzt hier vorgestellt habe, die ganzen Dokumente dazu, die gibt es da alle, die kann man da alle runterladen, jetzt kann man sich alles durchlesen, angucken. Das ist natürlich sehr viel ausführlicher und detaillierter beschrieben als das, was ich jetzt hier vorgestellt habe. Und da gibt es auch eine Liste aller Auditorinnen. Da kann man sich eine aussuchen, die muss man noch im Normalfall bezahlen. Und dieser Auditor, diese Auditorin muss dann halt die Unterlagen prüfen, die Durchführung der Messungen sozusagen gucken, auch Hinblick auf Plausibilitäten, Richtigkeit, Vollständigkeit, gegebenenfalls tatsächlich auch, dass man diese Messungen vorführt, dass man das, dass man alles tut letztendlich, was hinter den Auditor, die Auditorin davon überzeugt, dass das alles richtig und gut ist und vollständig ist und plausibel ist und auch richtig durchgeführt wurde. Und dann kann der Auditor oder die Auditorin bestätigen, dass das sozusagen alles okay ist und seine Unterschrift darunter setzen. Und mit diesen ganzen Unterlagen und mit der Unterschrift des Auditors kann der Antragsteller dann wieder an die RAL GmbH gehen, die das überprüft und gegebenenfalls das Umweltzeichen vergibt. Das ist der Prozess, der also aus meiner Erfahrung heraus ist das hier der schwierigste oder arbeitsaufwendigste Punkt. Also wirklich diese Messungen durchzuführen, das alles sauber zu dokumentieren. Das sind auch viele Zahlen, die auch hinter der Auditor alle sich angucken muss. Aber das ist sein Problem. Also aus Sicht des Antragstellers ist hier wirklich, das ist der Punkt, der die meiste Arbeit macht, aus meiner Erfahrung heraus. Ansonsten ist das, wie gesagt, eigentlich straightforward und nicht wirklich schwierig. Ja, schwierig, wie gesagt, die Messungen sind nicht ganz einfach durchzuführen, wenn man da keine Erfahrung hat. Die zweite Frage, die natürlich im Zusammenhang mit dieser Antragstellung und dem Prozess kommt, ist natürlich, was kostet das? Weil natürlich, warum sollte man seine Software vielleicht mit dem Blauen Engel auszeichnen lassen? Bei Produkten, die irgendwie im Supermarkt oder im Baumarkt liegen, wo der Verbraucher tatsächlich das so sieht, ist es vielleicht offensichtlicher als bei einer Software, wo man das ja nicht so offen sieht. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Kriterium für die Beschaffung von Software und tatsächlich, und das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, es geht bei Beschaffung von Software nicht nur um den Endverbraucher, der vielleicht sich da gar nicht so interessiert, es geht beispielsweise auch um Firmen und öffentliche Hand. Und bei denen ist durchaus der Blaue Engel ein Kriterium. Das muss man auch wissen. Wenn die öffentliche Hand Software beschafft, das ist natürlich nicht das alleinige ausschlaggebende Kriterium, aber es ist ein Kriterium. Wie, also bei anderen Produkten auch, wie umweltbewusst ist denn dieses Produkt. Und es hat natürlich auch, ich sag mal, das hatten wir vorhin gesehen bei der Suchmaschine von Neuland aus Bremen, die das auch ganz klar, das ist kein Produkt, die sind im B2B-Bereich unterwegs, also die wenden sich nicht an Endverbraucher, aber die benutzen das natürlich auch ganz aktiv als Marketinginstrument, um einfach zu zeigen, hier, wir achten darauf, wenn wir Software entwickeln, dass das auch nachhaltig ist. Also es gibt gute Gründe, das zu machen, aber es gibt auch Kosten. Die sind aber tatsächlich einerseits, wie ich finde, moderat, und ich komme gleich auf der nächsten Folie noch zu was ganz anderem Tollen. Erstmal pauschal, wie sieht es aus mit den Kosten? Man hat zum einen die Messungen, die kann man auch selbst durchführen, wie gesagt. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, aber wenn man natürlich ein Messlabor beauftragt, dann verursacht das Kosten, die sind individuell aushandelbar. Das Audit ist auch individuell aushandelbar, da gibt es keinen festen Preis. Da muss man auch jemanden finden aus der Liste der zugelassenen Auditoren. Dann die eigentliche Zeichenvergabe ist allerdings tatsächlich dann sehr klar geregelt. Dann gibt es zum einen eine einmalige Vertragsgebühr, die mit dem RAL, die an das RAL gezahlt werden muss. Das ist die für die Beantragung, für den administrativen Aufwand, für die Ausstellung der Verträge und so weiter. Das sind 600 Euro pauschal. Und dann gibt es ein Jahresentgelt, also für jedes Jahr, die man das Zeichen führt, muss man das dann zahlen. Und das ist gestaffelt nach dem Jahresumsatz in Millionen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nicht der Jahresumsatz des Unternehmens, sondern das ist der Jahresumsatz, den man mit diesem Produkt, für das man den blauen Engel bekommt, den man damit erzielt. Und dann hat man hier verschiedene Entgeltklassen, und das fängt im geringsten Fall bei einem Jahresumsatz bis zu einer Viertelmillion 350 Euro im Jahr. Also das heißt, wenn man da nicht wirklich viel Geld mit verdient, dann ist das auch noch nicht so wahnsinnig hoch. Das sind die, wie gesagt, das hier oben, das sind individuelle Kosten, die man aushandeln muss. Aber das ist die sozusagen die Kosten, die ganz offizielle Kostentabelle vom RAL für die Vergabe des blauen Engels. So, und jetzt habe ich noch eine speziell für Open Source eine fantastische Neuigkeit seit gestern bekommen. Habe ich noch schnell die Folie da hinzugenommen. Wenn ich das richtig sehe, bin ich, glaube ich, der Erste, der das weit kommuniziert. Es gibt mittlerweile vom Bundesumweltministerium, also Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz, gibt es jetzt ein Budget speziell für Open Source Projekte. In Klammern, die sich die Antragskosten nicht leisten können, weil zum Beispiel kein Gewinn erzielt wird, was bei Open Source ja durchaus der Fall sein soll. Es bezieht sich nicht auf Open Source Produkte, wo im Hintergrund irgendwie eine riesengroße Firma steht, die damit sowieso irgendwie Millionen verdient und nur irgendwo da drauf geschrieben hat, dass es Open Source ist oder so. Nein, aber für diese Fälle wird die Antragsgebühr und das Jahresentgelt übernommen. Das heißt, man hat Jahresentgelt, also in der Entgeltklasse 1, das, was wir vorhin gesehen haben, der niedrigste Betrag. Aber das ist ja automatisch der Fall, wenn man da beispielsweise keinen Gewinn mit erzielt. Das wird übernommen. Die Kosten für das Audit und gegebenenfalls vielleicht für das Messlabor sind da allerdings nicht drin enthalten. Wenn es dazu Fragen gibt, habe ich hier auch Kontakte, Anna Zagorski vom Umweltbundesamt beziehungsweise Johann Krause vom RAL. Okay. Also Fragen direkt hier. So, und das war es eigentlich. Und jetzt haben wir auch tatsächlich nur noch 5 Minuten, obwohl ich eigentlich mehr Zeit eingeplant hatte für Fragen. Aber da waren ja auch schon ein paar Fragen. Aber ich stehe für weitere Fragen zur Verfügung. Hier vorne oder erstmal da hinten.
Ich habe eine Frage, wie das bei den Updates aussieht. Also wenn ich ein Update für meine Software mache, muss ich ja die Messung erneut durchführen. Muss ich das für jedes Update machen?
Nein.
Und was kommen dann nochmal für Kosten auf einen zu, wenn man das macht?
Nein, also das ist ganz klar geregelt. Man muss, wenn es Updates gibt, was ja der Normalfall ist, muss man jährlich sozusagen diese Messung wiederholen. Also das heißt, wenn man unterjährig, keine Ahnung, alle 3 Wochen seine Updates hat oder sowas, dann muss man nicht alle 3 Wochen neue Messungen durchführen, aber man muss sie dann wirklich jährlich, muss man sie wiederholen.
Dankeschön.
Sollte man gar keine Updates machen, muss man sie eigentlich auch nicht wiederholen, aber das ist bei Software, glaube ich, eher ungewöhnlich. Insbesondere hat man dann wahrscheinlich auch einen Konflikt mit den Sicherheitsupdates, weil ein Jahr lang gar keine Sicherheitsupdates mehr. Gut. Hier vorne war noch eine Frage. Kriegen wir das kurz? Genau.
Ja, mich würde interessieren, wer sind die Auditorinnen und wie wird man einer oder eine?
Ich bin einer.
Wie bist du das geworden?
Da ist das auch noch einer. Also es gibt eine Liste von Auditorinnen, die halt offiziell benannt sind, das durchführen dürfen. Die findet man auf dieser Seite, die ich vorhin da verlinkt hatte. Das sind im Moment, ich weiß es jetzt nicht auswendig, 15, 16 Leute oder sowas, glaube ich, ungefähr. Also es ist übersichtlich, sind nicht so wahnsinnig viele, aber es ist ja auch sehr übersichtlich, was hier zu tun ist. Was dafür getan werden musste, das Umweltbundesamt hat sozusagen eine Prüfung gemacht, an der man teilnehmen konnte, musste man einen Test, eine Prüfung absolvieren, und damit man zugelassen wird. Also das ist über das Umweltbundesamt gelaufen. Letztendlich auch über den gleichen Kontakt, Anna Zagorski vom Umweltbundesamt, die beim UBA eigentlich dieses ganze Thema koordiniert. Hier ist noch eine Frage. Noch einmal durchreichen.
Es wird ja häufig davon gesprochen, dass Abstraktionen beispielsweise durch das übermäßige Nutzen von Softwarebibliotheken zu ineffizienterer Software heutzutage führt. Andersrum kann es natürlich auch sein, dass beispielsweise durch die Nutzung von verschiedenen Sprachen oder auch virtualisierte Grafik, in der Grafikentwicklung, das Ganze umgedreht werden kann. Aber egal, wie man es dreht, wenn man die Bibliotheken, die übermäßige Nutzung der Bibliotheken ausspart oder eben versucht, Technologien zu nutzen, die extra dafür entwickelt wurden, um effizienter gestaltet zu werden, das frisst Zeit. Wie ist es denn für kleine Open-Source-Projekte möglich, groß an Energie, an Effizienz zu arbeiten?
Also zum einen ganz klar, das sind natürlich Kriterien, die hier nicht aufschlagen sozusagen, außer dass man natürlich bei den Messungen natürlich unterschiedliche Werte vielleicht erreichen könnte, aber wie gesagt, es gibt hier keine Grenzwerte nach dem Motto, Die hätten ja vielleicht, wenn sie das andere Methodiken, andere Programmiersprache eingesetzt hätten, hätten sie ja vielleicht eventuell nochmal den Energieverbrauch um 10-15% niedriger haben können. Das sind ja keine Kriterien, die hier berücksichtigt werden. Aber natürlich im Rahmen von ressourceneffizienter Softwareentwicklung, wo ich in verschiedenen Bereichen auch ja unterwegs bin, auch beispielsweise was der Bundesverband Green Software auch versucht mit voranzutreiben. Natürlich, da gibt es, es gibt schon verschiedenste Ansätze über Methodiken, über ja, Programmiersprachen auch, wo, da bin ich kein großer Freund von, weil das ist tatsächlich wirklich schwierig, finde ich. Aber da gibt es natürlich wirklich Ansätze, dass man sagt, wie kann man Software so programmieren, dass sie besser wird. Aber wie gesagt, es ist im Rahmen der Zeichenvergabe Blauer Engel in dem Sinne kein wirkliches Kriterium, weil es letztendlich auch einfach, ja, es würde eine Vergleichbarkeit benötigen, die man halt einfach in den seltensten Fällen hat. Also ich kenne Arbeiten vom Öko-Institut noch aus der Vergangenheit beispielsweise, da hat man wirklich konkret gleiche Software miteinander verglichen und da hat man tatsächlich verschiedene Textverarbeitungssysteme genommen und hat die gemessen und hat man signifikante Unterschiede entdeckt bei verschiedenen Softwareprodukten, die letztendlich für den Verbraucher genau das Gleiche machen, aber einen komplett unterschiedlichen, also bis zu 50% unterschiedlichen Energieverbrauch hatten. Aber wie gesagt, da muss man so eine Vergleichbarkeit haben. Aber es gibt dann natürlich auch Anstrengungen, Software da einfach besser zu machen. Und ich muss jetzt leider aufhören, aber da war ja auch noch die Frage nach den Kosten. Kosten. Es ist natürlich auf der einen Seite ein Mehraufwand, auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch Themen, dass solche Sachen auch über Standardisierung beispielsweise vorangetrieben werden und dann schlägt es irgendwann einfach auf als normale Qualitätsbewertung sozusagen auch bei Software. Aber das sind alles Dinge, die sind sehr am Anfang und die werden im Moment versucht voranzutreiben. Man versucht, die ein bisschen voranzutreiben, aber im Moment ist es, sagen wir mal, bei 99% aller Softwareentwicklung sicherlich kein großes Thema. Gut.